Wir haben eigentlich auch einen Dämpfer bekommen und man merkt jetzt, also wir müssen jetzt wirklich mehr dafür tun, um Menschen für die Zukunft zu schützen, vor den ökologischen Veränderungen, die die Menschheit angerichtet hat. Also daher hoffe ich mir, das ist jetzt die positive Seite, dass es einen Schub gibt.
Herzlich willkommen zum Podcast der Glücktage im Kufsteiner Land, dem alljährlichen Festival für Selberdenker. Klingende Namen wie Harald Nesch, Gerald Hütter oder André Stern haben uns im Rahmen des Festivals bereits auf der Spurensuche nach dem Glück begleitet. Für diesen Podcast werfen wir einen Blick hinter die Bühne des Festivals und fragen unterschiedliche Menschen, was Glück für sie ganz persönlich bedeutet. Gast dieser Episode ist der bekannte deutsche Philosoph und Bestsellerautor Richard David Brecht. Thomas Weninger und ich, Birgit Enk, haben mit ihm über das Glück in Zeiten von Corona, den richtigen Zeitpunkt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und über vieles mehr gesprochen. Was uns aber besonders interessiert hat, war die Frage, worauf er persönlich sich freut, wenn die Pandemie dann doch noch ein Ende findet. Unser Glück hat uns bei der Aufnahme dieser Episode leider im Stich gelassen und wir mussten auf unsere Reservemikros zurückgreifen. Trotzdem möchten wir dir das Gespräch mit Richard David Brecht nicht vorenthalten. Wir finden, Richards Inhalte sollten in seinen eigenen Worten wiedergegeben werden. Die nächste Episode hörst du dann aber wieder in gewohnter Qualität und vielleicht treffen wir uns ja bald auch persönlich bei den Glücktagen im Kufsteiner Land. Infos und Tickets findest du auf unserer Website www.glück-tage.com. Ja, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß.
Richard, du warst im Jahre 2016 unser erster Gast im Rahmen der Glücktage im Kufsteiner Land. Nach 5 Jahren, respektive mit einem Pausejahr im 6. Jahr, bist du wiederum unser erster Gast. Was hat sich denn aus deiner Sicht und persönlichen Definition, wie hat sich der Blick auf das Glück verändert?
Ich glaube, allgemein sagen zu können, dass es sich etwas entindividualisiert hat. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren einmal dadurch, dass wir angefangen haben, die Klimakatastrophe ernster zu nehmen, zum anderen auch durch Corona gesehen haben, wie abhängig unser Glück vom Glück der anderen ist. Also dass wir gesehen haben, dass mein medizinisches Glück zum Beispiel, also dass ich gesund bin, davon abhängig ist, dass andere Leute sich an Gesundheitsmaßnahmen halten. Wir haben also insgesamt, denke ich mal, verstanden, wie sehr Menschen auf diesem Planeten und in unseren Kulturen in Schicksalsgemeinschaften leben, weil wir nicht in riesigem Abstand irgendwo vereinzelt leben. Und dass wir das Glück jetzt stärker auch von der Gemeinschaft her denken, natürlich nicht ausschließlich, aber stärker, als wir das vorher gemacht haben.
Das subjektive Empfinden von Glück hat ja auch viel mit dem Gegenspieler Angst zu tun. Nun leben wir aktuell in einer Zeit, in der viele Menschen Angst haben. Wie glauben Sie, wirkt sich dieses subjektive Angstempfinden auf das gesellschaftliche Glück aus?
Ja, das subjektive Angstempfinden erhöht natürlich erstmal grundsätzlich die Reizbarkeit. Und das Interessante ist ja auch in unserer Gesellschaft, dass jeder vor was anderem Angst hat. Also die einen haben Angst vor Corona und die anderen haben Angst davor, dass der Staat sich in eine Diktatur verwandelt. Das sind ja nun völlig konträre, einander gegenlaufende Ängste, die wir haben. Und auf der einen Seite, glaube ich, ist die allgemeine Gesundheitsangst größer geworden. Die wird auch so schnell nicht wieder kleiner. Also da hängt Corona sicher nach. Und auf der anderen Seite wird sich die Zahl derjenigen, die dem Staat alles Übel zutrauen und die quasi Angst davor, den Vollmachten, der Vollmächtigung des Staates haben, die wird auch wachsen. Wenn die gleichen Leute, die erst gegen Migration auf die Straße gegangen sind und jetzt gegen die Corona-Maßnahmen, werden dann gegen die Klimamaßnahmen auf die Straße. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Gesellschaft in Angst oder vielleicht auch in Unmut, zum Beispiel im Hinblick auf die digitale Revolution, die Folgen der digitalen Revolution, also da gibt es natürlich einmal die Angst, dass der Mensch gläsern wird, aber die Hauptangst besteht wahrscheinlich darin, seine Arbeit zu verlieren. Man muss sagen, beide Ängste sind ausgesprochen berechtigt. Da wird also das Klima der Angst und der Reizbarkeit steigen. Es ist ja sowieso interessant zu sehen, auch in Corona-Zeiten, wie hoch die unterschwellige Reizbarkeit in unserer Gesellschaft. Also in unserer Kultur, dadurch, dass die Political Correctness immer stärker zugenommen hat, können die Leute in der Öffentlichkeit immer weniger normal die Sau rauslassen und umso mehr staunt sich an. Dann lassen sie die Sau im Straßenverkehr raus, der heute viel aggressiver und brutaler geworden ist, als er früher war. Und Aber auf der anderen Seite merkt man eben, dass man sich so Ventile sucht, wie das ja bei den Querdenker-Demos ist oder der unsägliche Hass, der in den sozialen Netzwerken aufflammt, sind ja auch alles Folgen von unterdrückter Aggression. Und jetzt leben wir in einer Zeit, während die einen die Political Correctness ins Absurde vorantreiben, ja, ich sage nur Gender, Sternchen und Co., ja, und auf der anderen Seite diejenigen, die schon zum gegenwärtigen Zustand total geheizt sind, ja, und irgendwie das Gefühl haben, sie dürfen nicht mehr sein, wie sie sind. Das wird im Hinblick auf das kollektive Glück eine ziemlich gefährliche Gemengelage sein. Ich erwarte eigentlich in den nächsten Jahren eine weitere Zunahme von Empörung und Reizbarkeit. Leider. Und nachdem wir ja in Mitteleuropa einen ziemlich hohen Glückszustand haben, verglichen mit anderen Zeiten, erwarte ich da jetzt in den nächsten Jahren ja keine Steigerung.
Was können denn die Glücktage als Veranstaltung und Diskussionspodium quasi bei diesem Diskurs beitragen?
Ich finde das eigentlich gut, dass wir uns mal ein bisschen aufräumen in der Frage, was macht eigentlich überhaupt unser Glück aus? Das ist natürlich eine alte Frage, aber durch Corona stellt die sich ein bisschen verschärft. Ich glaube, das ist zwar immer schon eine Weisheit zu sagen, dass eigentlich nachhaltig wirklich den Sozialen. Aber das zu wissen und das zu spüren, sind doch zwei verschiedene Unterschiede. Ich denke, dass viele Menschen, ich gehöre auch dazu, sehr empfindlich gespürt haben, wie das ist, wenn man seine Eltern, bei mir leben sie noch, wenn man die nicht mehr ohne weiteres besuchen kann. Das ist natürlich eine völlige Veränderung des Rhythmus. Man merkt auch, wie sehr einem das fehlt, auch Menschen nicht mehr zu umarmen und dergleichen mehr. Ich glaube, das ist etwas, was sehr spürbar, ziemlich spürbar geworden ist. Aber eben, dass man nochmal neu reflektiert, wie sehr das eigene Glück vom allgemeinen Glück abhängt. Man eben nicht eine einzelne Insel ist, einen Ratgeber liest, den Tricks beherzigt und dann ist man glücklich. Sondern dass das Glück unglaublich viel davon abhängt, wie andere Menschen mit einem umgehen und von allgemeinem gesellschaftlichen Klima und. Und ich denke, dass diese ganzen Sachen, die man so aus der Glücksforschung weiß, dass man die jetzt nochmal viel durch sinnliche Erlebnisse anreichern kann und sich selbst auch noch mal etwas genauer aufräumen kann, worauf kommt es denn an? Und dass als Ergebnis dabei rauskommt, dass das Fahren eines SUVs nicht dauerhaft sinnstiftend ist, haben wir vorher gewusst, aber es ist vielleicht noch ein bisschen deutlicher geworden.
Ich hörte Sie in einem Interview recht zu Beginn der Corona-Pandemie sagen, dass das kein guter Zeitpunkt wäre, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Sehen Sie das immer noch so? Hat sich da, ja?
Ja, ich sehe das, und zwar aus folgendem Grund. Also, es war ja ganz wichtig, dass der Staat denjenigen, die durch die Pandemie enorme wirtschaftliche Einbußen haben, unter die Arme greift. Und wenn ich jetzt ein Modegeschäft habe und ich habe die Keller voll mit der Ware, die ich nicht verkaufen kann, das war ja am Anfang so, bis die erstmal ihren Online-Handel da etabliert hatten und dann konnten sie sich da nicht richtig durchsetzen und so weiter, dann nützt einem natürlich nichts, wenn man 1.500 Euro Grundeinkommen vom Staat kriegt. Ich habe neben meinem Büro einen Nachbarn, der einmal im Jahr eine große Fahrradmesse veranstaltet. Da hat er Hallen gemietet, da ist er in Vorlagen gegangen und so weiter und so weiter. Wenn man dem jetzt gesagt hat, du kriegst jetzt 1.500 Euro Grundeinkommen, der hat den Arsch voller Schulden. Also das nützt ihm überhaupt nicht. Genauso hätte Olaf Scholz als Finanzminister in Deutschland dann reagiert und hätte gesagt, ja, es nützt doch nichts, mit der Gießkanne jetzt irgendwo Geld zu verteilen, wir müssen bedürfnisgerecht helfen. Und damit hätte man den Gedanken des Grundeinkommens verheizt. Ja, weil der Gedanke ist zu wichtig, als ihn jetzt quasi als Krisenhilfmechanismus einzusetzen. Der größte Teil der Leute, die wirtschaftlich von der Pandemie betroffen sind, sind nicht Leute, die vorher am Existenzminimum gelebt haben und jetzt irgendwie 300 Euro mehr im Monat brauchen, sondern es sind Leute, deren Geschäftsmodell nachhaltig erschüttert ist und die unter Umständen enorme Schulden dadurch machen. Denen hilft man eben nicht damit. Mhm. Das ist der Grund, also ich bin ja nach wie vor für das Grundeinkommen, beschäftige mich im Augenblick intensiver damit denn je, überlege mir auch, wie wir die Transformation in diese Grundeinkommensgesellschaft hinbekommen. Aber es ist eine große Weisheit aus der Geschichte von Revolutionen, dass der richtige Zeitpunkt entscheidend ist. Und wenn man den falschen Zeitpunkt seine Fahnen so wild flattern lässt, dann tut man seiner Idee nur einen Schaden.
Wenn du jetzt den Blick in die berühmte Glaskugel wagen würdest, wie könnte denn unsere Welt nach der Bewältigung dieser Krise aussehen? Was wären die dramatischen Veränderungen? In welchen Punkten würdest du diese Veränderungen positiv schätzen? Und was befürchtest du unter Umständen?
Ich fange mal mit den Befürchtungen an. Also ich befürchte, dass die starken Einkommensverschiebungen, die es jetzt gegeben hat, von klein nach groß, Also den Internetkonzernen geht es grandios in der Krise und viele kleine Selbstständige, aber auch Leute, die angestellt waren als Verkäufer und so weiter, die kehren möglicherweise nicht in ihre Jobs zurück. Man hat die Gelegenheit auch genutzt. Banken zum Beispiel, in Deutschland die Commerzbank, und das wird noch zunehmen, Arbeitsleute zu entlasten, die gar nicht wegen Corona entlassen werden. Aber da allgemein im Augenblick die Arbeitslosigkeit steigt, ist es der richtige Zeitpunkt, um die Digitalisierungsarbeitslosen quasi vor die Tür zu setzen. Und das ist das, was eben auch passiert. Und dieser Zustand wird sich danach nicht wieder ohne weiteres ausgleichen. Wir kommen also nicht auf das Beschäftigungslevel von vor der Pandemie. Das ist eine große Veränderung. Ob die jetzt ganz schrecklich ist oder ob die vielleicht der Anfang von etwas Neuem ist, ist dann wieder eine politische Gestaltungsaufgabe. Aber das wird auf jeden Fall so sein. Das wird nicht wieder wie vorher. Wir werden nicht die gleichen Beschäftigungszahlen haben. Das ist mit Sicherheit eine Veränderung, die uns große Kopfverbrechen machen wird. Allerdings kann man auch sagen, sie hat nur einen Prozess beschleunigt, der ohnehin eingetreten ist. Also Corona hat jetzt ein bisschen mehr Tempo gemacht im Hinblick auf die Transformation der Arbeitswelt. Und das wird nicht wie vorher. Was vielleicht auch nicht wie vorher ist, dass das Thema eben Klimawandel, Nachhaltigkeit nun in jedermanns Kopf drin ist. Das ist die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist natürlich noch die Umsetzung. Das ist das größere Problem. Aber das haben wir geschafft, das haben wir erreicht. Also, dass ich vorhin sagte, biologische Verletzlichkeit spüren, merken, wir sind der Natur auch ausgeliefert, wir sind nicht Herren von allem, wir können das nicht kontrollieren, wir können mit Hilfe von Technik nicht ausschließen, dass sowas passiert. Das ist eben genau dasselbe, also dieser Techno-Optimismus. Ja, also all diese, man muss ja wirklich sagen, Spinner, die geglaubt haben, mit der Corona-App kriegt man das Problem schnell in den Griff. Also das ist diese albernen Vorstellungen, man könnte mit technischen Lösungen ein biologisches Problem dieser Größenordnung lösen. Wir haben eigentlich auch einen Dämpfer bekommen und man merkt jetzt, also wir müssen jetzt wirklich mehr dafür tun, um Menschen für die Zukunft zu schützen, vor den ökologischen Veränderungen, die die Menschheit angerichtet hat. Also daher hoffe ich mir, das ist jetzt die positive Seite, dass es einen Schub gibt. Also es wird beide Revolution, die digitale Revolution stärker vorantreiben und die Nachhaltigkeitsrevolution. Aber wir werden in chaotische Zeiten kommen, in die wir sowieso gekommen sind. Und durch Corona wird sich das beschleunigen. Also Prozesse, die wir ohnehin bekommen hätten, die nicht ureigen auf Corona zurückgehen, sondern Corona war der Brandbeschleuniger.
Wenn man diese Krise als Korrektiv, als Zäsur versteht, würdest du die Einschätzung teilen, dass dieser Schuss vor den Bug gesellschaftlich noch nicht gereicht hat? Kommt da noch was?
Also ich nehme an, die Frage bezieht sich darauf, ob die Menschen jetzt ernst genug verstanden haben, wie dringlich die Klimakatastrophe auf uns zukommt.
Ganz genau.
Also es ist ja nochmal der Unterschied. Verstanden haben das inzwischen ziemlich viele. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr wirklich der Jüngste. Ich kann mich ja gut daran erinnern, wie Anfang der 80er Jahre mit der Gründungszeit der Grünen, das war gerade die Zeit, wo ich wahlmündig wurde, in dieser Zeit wir über all diese Sachen ja gesprochen haben. Ja, da war ja schon die Rede von Klimaveränderungen. Der Spiegel hatte ein Cover, da war der Stand der Kölner Dom unter Wasser drumherum. Ja, es gab damals schon eine Menge Experten, die also katastrophische Szenarien vorhersagen. Es war klar, dass unsere Lebensweise, der Hyperkonsumismus, dass der auf diese Art und Weise nicht weitergehen kann. Das haben wir alles gewusst. Wie viel waren wir? Wir waren 5% der Gesellschaft. Diese Einsicht, die teilt heute der überwältigende Teil der Gesellschaft, weit über 50%. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass jeder, der unmittelbar davon betroffen wäre, sein Handeln zu verändern, nicht unbedingt bereit dazu ist. Entweder aus Gewohnheit nicht oder eben, weil er um seine Geschäftsmodelle führt. Und diese Transformation hinzubekommen, das heißt also, die Einsicht, die theoretische Einsicht in eine praktische Handlungsagenda, die ich unterschreibe, zu überführen, das ist der schwere und mühselige Prozess und der kommt halt nicht ohne bestimmte Form von Verboten aus. Und Verbote werden eben mal sehr allergisch in der Gesellschaft eben aufgenommen, wahrgenommen, obwohl sie im Nachhinein völlig harmlos sind. Es ist ja ich erinnere mich daran, die Anschnallpflicht in Autos, da war ich ein Kind, aber ich weiß noch, wie sich die Leute darüber aufgeregt haben. Ja, heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es keine Sicherheitsgurte in Autos gibt. Das Rauchverbot in Gaststätten. Mein Gott, was haben die Leute gesagt? Das lassen wir das Rauchen nicht verbieten und so weiter und so weiter. Heute kann man sich nicht mehr vorstellen, in einem guten Restaurant zu sitzen und vom Nebentisch qualmt einem einer Zigarrenrauch aufs Essen. Also, wir haben uns ganz schnell angepasst. Wenn unsere Städte sagen würden, ja, Wien hat ja einen sehr fortschrittlichen Bürgermeister, wenn die sagen, also, ein Jahr lang noch und dann dürft ihr mit Autos, die eine bestimmte Hubraumgrenze überschreiten, als Privatfahrzeuge nicht mehr in der Stadt rumfahren. Ja, also außerdem sagen wir mal ein LKW zum Mummelzug oder so. Aber eben geile SUVs und Konsorten mehr. Ja, mein Gott, 4, 5 Jahre später können die Leute sich gar nicht mehr daran erinnern, dass man mit so unvernünftigen Autos rumgefahren ist. Es gibt am Anfang ein Jahr Motzerei und dann ist der Drops gelutscht. Und ich wünsche mir, dass die Politiker sich das wirklich trauen und das machen.
Denkst du denn, dass postkoronal sich eine Verschiebung im Wertekatalog unserer Gesellschaft, dass der passiert?
Ja, man muss ja immer vorsichtig sein, ne? Also bei den Reflektierten, das ist nicht die Mehrheit. Das darf man nicht vergessen. Also es gibt natürlich eine große, wenig reflektierte Mehrheit in diesem Land, bei dem wird sich überhaupt nichts ändern. Die würden am liebsten genau da wieder anknüpfen, wo wir vor der Pandemie standen. Und die Frage ist, wie politisch wirkungsmächtig und gesellschaftlich prägend die reflektiertere Minderheit ist. Und das ist eine Frage, da traue ich mir keine Prognose.
Worauf freust du dich ganz persönlich in einer gewissen Normalisierung, wenn man das überhaupt so betiteln darf, wenn also die Maßnahmen doch etwas greifen, vielleicht eine Auszeit oder auch eine längere Ruhe in dieser Krisensituation eintritt, worauf freust du dich ganz besonders?
So triviale Dinge wie in die Kneipe zu gehen, einen Kölsch zu trinken, ein Fußballspiel mit Leuten, die ich nicht kenne, zu gucken und ganz dicht neben denen zu sitzen. Darauf die Eltern umarmen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen oder Sorge tragen zu müssen. Sich spontan mit Freunden zu verabreden. Also ich glaube, so banale Dinge sind es, glaube ich, auf die ich mich am meisten freue.
Herr Brecht, denken Sie, dass diese soziale Nähe, dieser körperlich enge Kontakt, wie wir in unserem Kulturkreis gewohnt sind, dass der wieder zurückkommt oder bleibt uns da ein bisschen was hängen?
Da ist auch wieder jeder Jeckes anders. Also ich glaube, bei den meisten kommt es zurück, aber bei einigen nicht. Also ich glaube, es gibt einige, vielleicht auch Menschen, die ihren Gesundheitszustand nicht so gut ist, ne, die sich da verletzlich fühlen, bei denen was hängen geblieben ist und die noch über sehr lange Zeit sehr viel vorsichtiger sein werden als vorher. Und es wird andere Leute geben, die auf Knopfdruck wieder so sind wie vorher. Also das würde ich nicht generalisieren. Ich glaube, bei den meisten kommt das zurück. Also es gab ja so Leute, die auf dem Höhepunkt der Pandemie, wann auch immer der gewesen sein mag, aber auch irgendwann gesagt haben, die Leute werden sich nicht umarmen oder so, aber die mit Umarmen immer schon etwas zögerlicher waren als andere, die werden noch längere Zeit etwas zögerlicher bleiben. Und zu den Dingen, die ich mich freue, wenn Corona vorbei ist, gehört natürlich auch zu euch zu kommen und mit echten Menschen zu reden und vor echten Menschen einen Vortrag zu halten und nicht, wie ich das im Augenblick ziemlich oft mache, in Kameras zu reden, als wären es Menschen.
Da freuen wir, da hoffen wir alle drauf und freuen uns alle drauf.
Letzte Anschlussfrage, weil du das gerade gesagt hast, das ist tatsächlich etwas, was du vermisst, die Bühne?
Ich gehe nach wie vor auf Bühnen, aber ich gucke in leere Räume. Mhm. Ich stehe auf Bühnen, ich halte zum Teil Vorträge, wie ich das vorher gemacht habe, aber vor mir ist nur eine Kamera aufgebaut und ich bekomme ja keine Resonanz. Und es ist so, also ich bin nicht so ein Zirkuspferd, dass das Bedürfnis hat, ständig auf irgendwelchen Bühnen zu stehen. So ist das nicht. Aber wenn ich das schon tue, dann deutlich lieber vor Publikum als vor.
Dürfen wir dich darum bitten, dass du an die große, wirklich immer in den Jahren noch größer gewordene Gemeinschaft der Glücktage-Besucher und Stammbesucher, magst du einen kleinen Gruß noch senden im Vorfeld der Veranstaltung im August?
Liebe Glückstage-Besucher, ich freue mich sehr darüber, den einen oder anderen von Ihnen wiederzusehen. Ich freue mich, wenn Sie kommen. Die Glückstage sind ein großes Highlight. Sie sind ein wunderbar organisiertes Festival. Es ist sehr gut, dass es sie gibt. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr da hinkommt und wir hoffentlich wieder Veranstaltungen erleben können.